Grundsätzlich haben wir Extreme, ja, die sehe ich auch. Aber warum muss jeder auf sein Extrem bestehen und das für richtig erachten? Gibt es die Option, sich gemeinschaftlich an einem Tisch zu setzen, so wie Sie das mit Ihrem Sohn machen? Ja, und einfach mal sagen, okay, ich probiere etwas aus, was ich vorher nicht ausprobiert habe und gucke einfach mal, was dabei rauskommt.
Also sich gegenseitig abholen. Ich finde, das ist so wahnsinnig wichtig. Nicht einfach nur von der einen Seite auf die andere gucken, sondern eben sich gegenseitig abholen und versuchen zu verstehen, was den anderen bewegt. Wenn wir uns darauf einlassen könnten, miteinander, fände ich das sehr bereichernd, weil das erleben wir ja andauernd um uns drum herum, dass wir in Situationen kommen, in denen das nicht so passiert.
Herzlich willkommen zu Denkbar, dem Podcast für Unternehmer. Der Ort, an dem Themen besprochen werden, die uns wirklich bewegen. Die kleinen Stolpersteine im Alltag, manchmal generationsübergreifend, manchmal diskutabel, aber auf jeden Fall immer konstruktiv, werden aufgearbeitet durch Alexander von Uslar Gleichen und Katharina Stapel.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Diesen wunderschönen guten Morgen erwidere ich gerne, liebe Frau Stapel.
Wie geht's Ihnen?
Danke. Mir geht es gut genug, wie ein guter Freund immer zu mir sagt. Mir
ja, gut. Das freut mich sehr zu hören. Ich freue mich noch mehr, weil wir beide ja uns vorgenommen haben, uns gegenseitig ein bisschen zu überraschen zu dem Podcast. Und ich habe ein Paket von Ihnen bekommen, worüber ich mich sehr freue. Und das möchte ich gerne gleich zu Beginn der Sendung aufmachen. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Es ist ein kleines Paket, das kann man ja schon mal sagen. Ja,
nicht ganz klein, ne? Also nicht, klein schon, aber so ganz klein auch wieder nicht.
Genau. Und da ist eine Karte drin. Oh, das ist aber schön. Das ist das sehr schön. Da steht drauf, viel Vergnügen mit dem Feldgeeker.
Ja, genau. Wissen Sie denn, was ein Feldgeeker ist?
Jetzt bin ich überrascht. Nein, das höre ich heute zum ersten Mal. Ich höre das heute zum ersten Mal. Wenn ich raten müsste, von der Größe her, naja gut, Sie sind, na gut, Sie... Also jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Also wir haben uns ja überlegt, wir schicken uns ein bisschen was aus der Region. Ja, so. Ja. Also es muss was Regionales sein. Es muss etwas sein, was auch zu Ihnen passt. Ich bin da zwiegespalten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so etwas ist wie zum Beispiel ein Fernglas für mein Kind. Das könnte ich mir vorstellen.
Ja, das wird gerne als Definition genommen, das ist richtig.
Vielleicht ist es auch ein Schnaps?
Nein.
Schnaps so für unterwegs?
Nein.
Nein, okay. Nein. Dann freue ich mich zu hören, wenn Sie es mir erklären.
Machen Sie es mal auf, riechen Sie mal dran und Sie werden merken, in welche Richtung es geht.
Oh.
Ja, genau. Es ist eigentlich gut verpackt und Sie werden es dann, wenn Sie es jetzt rausnehmen, mitkriegen. Es ist eine Wurst.
Oh, das ist, oh ja, oh.
Es
sehr
ist
gut.
Eine Wurst. Und sie ist tatsächlich ziemlich regional, weil der Feldgeeker ist eine Eichsfelder Spezialität. Ja. Wobei es den Feldgeeker auch im nordhessischen Bereich gibt.
Okay.
Also letztendlich ist es eine luftgetrocknete Wurst.
Feldgeeker.
Und sie heißt Feldgeeker, weil sie nämlich in der früheren Zeit immer gerne mit aufs Feld genommen worden ist. Und man hat sie dann am Wagen hinten dran angehängt. So, dann hing die da und wenn man was essen wollte, ist man hingegangen, hat sich ein Stück runtergeschnitten und hat also dann zur Pause davon gegessen. Deswegen guckte die Wurst immer ins Feld.
Sehr gut.
Sehr gut. Ich weiß, dass es dazu noch andere Definitionen gibt. Wir nehmen aber diese hier mal, die ist mir am sympathischsten.
Die finde ich auch sehr gut. Das heißt, Sie sehen mich jetzt in Zukunft immer mit einem kleinen Würstchen aus der Hosentasche hinten raus glitzen, wenn ich dann zwischendurch den Feldgeeker mir einpausieren?
Wenn Sie eine Pause machen, genau, dann verleiben Sie sich ein Stück von dieser Wurst ein. Dazu sollten Sie dann ein kleines Messer dabei haben oder Ihren Mann oder sowas und dann schneidet ein Stück davon ab. Und ich wünsche Ihnen einen reichhaltigen, guten Genuss.
Oh, vielen,
ich weiß ja, dass
Dank.
Sie Wurst mögen. Also insofern, nicht jeder isst Wurst. Eine ganze Menge Menschen essen ja keine Wurst mehr, nicht wahr, sondern sie leben vegan oder vegetarisch. Aber Sie, weiß ich, essen Wurst. Bitte.
Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich sehr. Womit esse ich das? Wird das mit so einem Roggenbrot gegessen oder mit so einem klassischen Brötchen?
Also ich stümpel die einfach nur über den Daumen.
Ah ja, okay.
In der größten Not schmeckt ja auch mehr die Wurst ohne Brot und ich denke, das wird Ihnen genauso gehen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Und irgendwie ist dieser Feldjäger eine gute Einleitung, habe ich gerade gedacht. Unser Thema ist ja so ein bisschen Generationsdiversität. Ja, also ich wiederhole nochmal, wir haben aktuell 5 Generationen unter einem Dach, was natürlich jede Menge Herausforderungen mit sich bringt. So. Und eigentlich hätte ich gedacht, packen wir das thematisch ein bisschen hinten an, aber da Sie gerade Würstchen und Vegetarier und Vegan irgendwie gerade so erwähnt haben, dachte ich, ich zeige Ihnen mal, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar hat IKEA aktuell vegane Gerichte. Ja, also IKEA ist ja nicht nur Möbel, sondern die sind ja auch eins der größten Systemgastronomen. Ja, also ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, das ist ja auch deren Geschäftsmodell mit. Die haben vegane Gerichte nicht nur eingeführt, sondern sie machen sie auch günstiger. Sie wollen damit natürlich der immer stetig wachsenden vegetarischen und veganen Gruppe, die natürlich die Jüngeren sind, das muss man ganz klar sagen. Also der Einstieg liegt so bei den meisten um die 30 Jahre. Mhm. Und bei den zweiten schon zwischen 11 und 19 Jahren.
Ach, guck an, das wusste
ich auch. Ja, total krass, habe ich extra nochmal, damit ich hier schlau sitze, vorher nochmal ein bisschen nachrecherchiert. Das heißt, das, was IKEA macht, ist extrem kunden- und mitarbeiterfreundlich. Also zu sagen, okay, vegetarische, vegane Lebensmittel oder Essen bei uns sind günstiger als die mit Fleisch. Wir zahlen damit auf die Nachhaltigkeit ein und natürlich auf die Bedürfnisse der jungen Leute, fand ich extrem gut. Dicht gefolgt übrigens von Burger King, da gibt es ja den ersten vegetarischen oder vegan? Ich glaube vegan, Burger King vegan. In Österreich.
Wenn ich das richtig gelesen habe, Burger King eröffnet erstes komplett veganes Restaurant. Ja,
finde ich mega, finde ich total eine super Idee, wenn man davon ausgeht, dass der Fleischmarkt, der Rindermarkt weltweit von McDonald's dominiert wird. Finde ich, kann man da schon mal ein bisschen schauen, was man da machen kann. Und Burger King wird in Deutschland die ersten 4 Jahre eröffnen, und das fand ich total interessant, wo der Kunde wählen kann, ob, egal welchen Burger man nimmt, ob man den vegan oder mit Fleisch nimmt. Und es gab dazu eine sehr, sehr lustige Kampagne, die wollte ich nämlich gerne mit hier in den Raum schmeißen. Möchtest du normal oder mit Fleisch?
Ja.
Das fand ich total gut und da habe ich gedacht, das passt heute so wie die Faust aufs Auge. Weil was ist denn heute normal? Ist normal, was die ältere Generation, die mittlere Generation, die jetzige, die jüngere, die extrem junge Generation, was ist denn überhaupt normal?
Deswegen finde ich es sehr waghalsig und also das ist natürlich wieder so ein Thema für mich, nicht wahr?
Findest ja, ich weiß.
Damit prick ich normal Sie. Oder vegan, bitte?
Ja, damit prick ich Sie. Das habe ich
ja. Ja, damit pricken Sie mich total, weil ich mich nicht abgeholt fühle.
Ja.
Also ich fühle mich bevormundet. Also das ist etwas, was ich ja nicht so gerne mag, wenn ich
fühlen
so
bevormundet werde. Fühlen Sie sich echt bevormundet? Sie haben die Wahl zwischen vegan und Fleisch.
Nee, möchtest du normal oder vegan? Damit wird mir klar gesagt.
Oder mit Fleisch.
Möchtest du normal oder mit Fleisch? Damit wird mir ja gesagt, dass Fleischkonsum nicht mehr normal ist.
Genau, und andersrum wäre es ja, und das finde ich jetzt eigentlich den Clou, dass man sagt, möchtest du normal oder vegan? Damit fühlen sich ja die Veganer bevormundet wahrscheinlich und das Veganessen nicht normal ist.
Ja, also weil es vorher so gemacht worden ist, muss es ja nicht andersrum auch falsch gemacht werden. Deswegen meine ich also dieses sich abgeholt fühlen, wenn ich daraus lerne, könnte ich ja nur sagen, was hätten Sie denn gerne? Mit oder ohne Fleisch? Damit habe ich das direkt letztendlich beide angesprochen, ohne dass sich irgendjemand diskriminiert fühlt. Das hätte mir besser gefallen persönlich, weil da finde ich mich dann wieder stigmatisiert. Ich muss auch einen veganen Menschen nicht stigmatisieren, auf gar keinen Fall. Ich muss aber auch nicht den, der Fleisch isst, stigmatisieren. Ich habe das von Peter mitgekriegt. Ich weiß nicht, haben Sie das gehört? Das, jetzt weiß ich gar nicht den Namen, ich muss ihn ja auch nicht weiter nennen, aber die Forderung war, dass fleischessende Männer sich in Zukunft nicht mehr fortpflanzen sollen, weil erwiesenermaßen Frauen sowieso weniger Fleisch als Männer essen. Aber wenn die fleischessenden Männer bitte nicht mehr sich fortpflanzen, es sollen sich bitte nur noch die Veganen fortpflanzen. Das ist eine hohe Forderung von Peter. Die finde ich auch mal. Ja, genau.
Also bin ich jetzt etwas überrascht? Also ich bin nicht wirklich überrascht, dass das von Peter kommt. Ich finde es überrascht, dass sowas überhaupt noch machbar ist. Also ich glaube, es ist gut, dass man Bedürfnisse auf den Tisch legt. Aber ich glaube, bei manchen Dingen muss man auch mal so ein bisschen
die Kirche im Dorf lassen.
Ne? Nicht nur die Kirche im Dorf lassen, sondern ich glaube, die Schwierigkeit wird immer, wenn ich mein Bedürfnis zu deinem Problem mache. So, ja. Dann kommen wir hier langsam in Schwulitäten. Also nur noch vegane Männer dürfen sich fortpflanzen. Krass. Also ohne das jetzt gelesen zu haben, krass. Ich habe übrigens mal ein paar Zahlen rausgeholt. Ich will heute ein bisschen angeben. Sie lassen mir den kurzen Fame hier, ja? Also.
Natürlich.
Personen in Deutschland, die sich selbst als Veganer einordnen oder als Leute, die weitgehend auf tierische Produkte verzichten, in den Jahren 2015 bis 2020, wir sind mittlerweile bei 1,58 Millionen Menschen, die sich als vegan bezeichnen. In 2015 waren wir noch bei 0,85. Das heißt, wir haben deutlichen Anstieg. Ja, immer mehr Leute werden vegetarisch und vegan. Es ist also kein Trend, sondern es ist tatsächlich etwas, was als Ernährungsform gekommen ist, um zu bleiben. Gefällt mir sehr.
Also ich habe ja auch einen Sohn, der vegan ist, beziehungsweise auch seine Frau ist vegan. Und als mich das erste Mal erreichte und er mir sagte, dass er nun vegan sich ernähren möchte, war ich ein wenig verwundert. Und hatte aber dann gedacht, ach, das finde ich ganz interessant, weil ich mich dann auf diesem Weg einfach mal mit dieser Thematik befassen kann, mit der Unterstützung meines Sohnes. Das ist ja nun schon seit einigen Jahren und ich freue mich immer drauf, wenn wir zusammenkommen, weil wir ganz andere Dinge essen, als wir sie sonst eben miteinander essen. Und es ist ja, finde ich, auch das Normalste der Welt, dass mir bestimmte Dinge schmecken und bestimmte Dinge schmecken mir nicht. So wie ihm das ja genauso geht und vielen anderen Menschen ja auch. Ich finde es einfach nur cool. Und das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, aber ich möchte es an dieser Stelle auch nochmal sagen, wie toll es ist, dass wir in einer Zeit leben dürfen, in der wir uns aussuchen können, was wir essen wollen.
Absolut. Und ich finde, Sie haben nochmal einen wichtigen Punkt gebracht und ich glaube, das ist auch so der Kern des Ganzen. Es ist immer spannend, etwas zu essen, was ich sonst nicht gegessen habe. Und ich glaube, das ist auch das, was Generationsdiversität ausmacht oder ausmachen kann. Wenn sich jeder auf etwas einlässt, was er für sich normalerweise nicht so in seinem Handlungsrahmen, in seinem Denkrahmen mit drin hat. Und das würde ich mal für jede Generation platzieren wollen. Also ich glaube, wenn jeder einfach mal ausprobiert, ja, also momentan habe ich so ein bisschen den Eindruck, die Reise geht dahin, die Boomer müssen jetzt endlich verstehen, dass sie Boomer sind. Und müssen jetzt mal in Rente gehen, ja, damit der Bremsklotz im Unternehmen auch mal raus ist und Platz für die jungen Wilden, die aber die Performance nicht bringen, die unpünktlich sind und die außer großen Reden nichts bewegen können. So, denn das ist ja das, was wir momentan, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber das ist ja das, was wir so von den Unternehmern wiedergespiegelt kriegen. Wo ich dann doch erschrocken bin, dass ich denke, ja, grundsätzlich haben wir Extreme, ja, die sehe ich auch. Aber warum muss jeder auf sein Extrem bestehen und das für richtig erachten? Gibt es die Option, sich gemeinschaftlich an einem Tisch zu setzen, so wie Sie das mit Ihrem Sohn machen? Ja, und einfach mal sagen, okay, ich probiere etwas aus, was ich vorher nicht ausprobiert habe und gucke einfach mal, was dabei rauskommt.
Also sich gegenseitig abholen. Ich finde, das ist so wahnsinnig wichtig. Nicht einfach nur von der einen Seite auf die andere gucken, sondern eben sich gegenseitig abholen und versuchen zu verstehen, was den anderen bewegt. Wenn wir uns darauf einlassen könnten, miteinander, fände ich das sehr bereichernd, weil das erleben wir ja andauernd um uns drum herum, dass wir in Situationen kommen, in denen das nicht so passiert. Also die jungen Wilden, die oftmals orientierungslos sind. Da hatten wir ja auch schon mal einen Gast bei uns in unserem Podcast, bei dem wir dann feststellten, ah ja, okay, warum sind die eigentlich so orientierungslos? Womit hängt das zusammen? Was kann man damit tun? Wenn wir uns da gegenseitig abholen, deswegen bin ich da wieder bei dem, ne? Also möchtest du, wie war das? Möchtest du normal oder mit Fleisch? Also das ist nicht abgeholt. Ne?
Das ist nicht abgeholt, aber man muss natürlich auch sagen, das ist eine Marketingkampagne, ja, die natürlich genau das zum Ziel hat. So,
ja, ne? Klar.
So, ja, klar. Naja,
Sie erreicht ja auch sicherlich das, was sie erreichen will, dass zum Beispiel Menschen wie ich auch sagen, hallo, jetzt reden wir drüber. Und wenn wir drüber reden, haben wir ja schon wieder einen Schritt nach vorne gebracht.
Und McDonald's hat übrigens reagiert, wie sie es immer tun, und haben geschrieben, für uns ist übrigens beides normal.
Ja.
Also sind sie da wahrscheinlich wieder besser aufgehoben.
Ja, nun muss ich sagen, dass ich bei McDonald's nicht unbedingt so häufig esse. Aber wenn es dann vegan wäre, wäre es vielleicht schon wieder mal ein Versuch, es auch tatsächlich auszuprobieren. Wobei, ja, also das ist nicht so wirklich etwas, was ich gerne auf meinem Speiseplan stehen habe, muss ich gestehen.
Ja, alles gut. Aber jetzt ist natürlich die Frage, die man sich stellen kann. So, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und sei es jetzt, ich habe jetzt mal den Aufhänger Essen genommen, weil ich die Sachen gerade frisch auf dem Tisch hatte. Das ist doch auch die Kunst zu sagen von Unternehmen, okay, wir schaffen die Möglichkeit, jüngeren Leuten entgegenzukommen, aber auch eben die Möglichkeit, dass die Jüngeren den Älteren entgegenkommen, oder?
Gegenseitiges Abholen, da sind wir immer zu. Also ich würde ja wahrscheinlich heute noch mehrmals so diese Begrifflichkeit mit aufgreifen, weil dieses Aufeinanderprallen von verschiedenen Erlebniswelten, vielleicht kann man das auch so sagen, der verschiedenen, das ist ja gar nicht eine Generation, sondern das ist ja die Gesellschaft als solches, die sich da ja unter Umständen im Moment neu ausrichtet.
Ja.
Also jetzt sind wir wieder bei unseren Beispielen, die mir immer so jeden Tag und immer zu passieren, wie vielen anderen sicherlich ja auch. Also nehmen wir mal eine Situation, es kommt jemand in einen Betrieb rein und da sitzen zwei junge Menschen, die dazu da sind, aufgrund der Corona-Situation die Tests zu kontrollieren.
Mhm.
Und da kommt ein weiterer Mensch in diesen Raum rein und es sind dann nur diese drei da. Und der neue Mensch, der da reinkommt, das ist auch altersunabhängig, völlig egal, sagt guten Tag. Und seine Gegenüber reagieren gar nicht. Kein Kopfnicken, oh, kein gar nichts, also gar keine Reaktion.
Das kenne ich, das finde ich sowas von schräg.
Ja, also dann ist doch, irgendwie stimmt da ja was nicht in meinen Augen. So, und dann ist also am nächsten Tag saß nur einer da. Und dieselbe Person kam wieder rein und sagte, guten Tag. Und es kam keine Reaktion. Also der gegenüber sitzende Mensch hat gar nicht reagiert.
Dann aber wenigstens mit, Blickkontakt, also hat man gesehen, dass...
Ja.
Also es wurde verstanden.
Hat sich guten Tag sagen lassen. Und also auf meine Nachfrage, wie denn das Gesicht so war, war es, dass es den Eindruck macht, als würde es gestört werden. Also es war gestört. Also da wird, also der denkt gerade über irgendwas nach oder sowas und dann kommt jemand anders und sagt guten Tag und das ist als störend empfunden worden.
Ach krass, ja.
Jetzt finde ich es... Da sich gegenseitig abzuholen, das ist ja immer so das, was ich auch gerne mache, wenn ich die Möglichkeit habe, zu fragen, freundlich, wertschätzend zu fragen, warum ich keine Antwort kriege. Ob ich störe vielleicht mit dieser Aussage, um zu wissen, wie mein Gegenüber tickt. Und das, glaube ich, ist in ganz vielen Bereichen etwas, was wir machen sollten. Denn wenn ich die Möglichkeit habe und nutze zu kommunizieren, dann habe ich auch die Chance, letztendlich mein Gegenüber zu verstehen. Es ist nicht getan worden. Und ich frage mich in diesem Fall, warum hat der Mensch denn nicht einfach nachgefragt und hat gesagt, hey, hör mal zu, ich habe dir gerade guten Tag gesagt, ich möchte dich nicht belästigen, verstehe mich nicht falsch, dann sage ich dir auch morgen nicht mehr guten Tag. Also das ist etwas, was ich glaube, ganz wichtig ist.
Ich habe eine ähnliche Situation. Und zwar bei uns an der Schule sind so ein paar Eltern, da möchte ich jetzt, also keine Ahnung, die sind immer so in ihr Gespräch vertieft, so, und man hat den Eindruck, sie möchten volle Aufmerksamkeit, vollen Fokus, ne, Konzentration, Achtsamkeit auf dieses Gespräch. Und da kann nebenbei eine Bombe einschlagen. Die wenden sich nicht ab, so. Und das war für mich total neu, also als wir da neu auf die Schule gekommen sind, ich bin dann hin und die grüßen einfach nicht. Die grüßen einfach nicht und ich stehe dann da immer oder habe mich erstmal gefühlt wie so ein Depp und habe gedacht so, hä? Warum würdigt ihr mich noch nicht mal eines Blickes? Was ist denn hier los? Ja, bis ich irgendwann geschnallt habe, die sind irgendwie auf dem Achtsamkeitstrip, ne? So, Paragraph 1, jeder macht seins, so.
Genau.
Und ist für mich okay, aber was, ich habe das dann so für mich akzeptiert, ich habe das gelernt und habe dann aber auch festgestellt, es macht was. Und zwar im Kontakt allgemein. Also ich habe dann natürlich irgendwann mal Berührungspunkte. Und diese Haltung sorgt tatsächlich dafür, dass der Kontakt nicht so herzlich und offen und innig ist, wie er sein könnte. Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch Elternteile, die sieht man, da freut man sich, ne, da spielen die Kinder zusammen, haben vielleicht schon ein paar Mal einen Kaffee zusammen getrunken, dann, weiß ich nicht, schüttelt man sich die Hand oder drückt sich mal und tauscht sich so mal aus. Es ist immer eine nette Begegnung, wo relativ leicht ein Gespräch gut zustande kommt. Und dann sind da diese mit sich achtsamen, ich weiß gerade nicht, wie ich es anders nennen soll, ja. Und das ist tatsächlich immer schwierig, weil die so bei sich sind, dass sie bei mir nie landen, weil sie nie bei mir sind. Selbst wenn wir, ich weiß gar nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Mache ich mich verständlich? Also immer im Gespräch.
Ich werfe mal so einen Ball rüber und der heißt eigene Wahrheit.
Ja, nicht nur eigene Wahrheit. Da geht es so ein bisschen auch darum, immer im Gespräch, die sind immer nur bei sich. Es geht immer nur um sie. Es geht immer nur um sich, ihre Dinge.
Und nee, wenn dann mal wer anders dran ist. Eigener Wahrheit, das ist ihre Definition. Sie empfinden das für sich so.
Natürlich empfinde ich das für sich so.
Haben Sie gefragt?
Nee. Also, genau. Dafür ist es mir das nicht wert. Also das muss ich ganz klar sagen. Ich akzeptiere das so. Ja, also ich habe das gesehen, dass jemand für sich da gerne fokussiert ist auf etwas. Ich akzeptiere das so. Ich beschreibe jetzt ja nur, was daraus für mich auch entsteht. So, und auch das akzeptiere ich, ist für mich fein. Also, wenn es jetzt jemand wäre, der mir am Herzen liegen würde, ja, wo ich sage, okay, da finde ich es wirklich schade, da würde ich es machen, klar. Da würde ich nachfragen, so, wahrscheinlich ein bisschen naiv, so, sag mal, ist alles in Ordnung? weil ich kenne das nicht. Also, ich kenne das so, klar, wenn man intensiv im Kontakt ist, ja, so. Ein angeregtes Gespräch führt, dass man da mal fokussierter ist, kann ich überhaupt verstehen. Aber insgesamt Leute zu ignorieren, weil einem gerade nicht danach ist, dass der eigene Space da berührt wird und nicht gestört werden will, macht was, finde ich.
Ja, da bin ich ja komplett bei Ihnen. Und also nochmal, das ist so die eigene Wahrheit in der Definition, die wollen deinen Kontakt nicht haben.
Da schließe ich daraus, ja, weil ich, und da war ich ja gerade dabei, weil die darauf folgende Kommunikation eben genauso ist. Ja, also kein Zuhören, kein Nachfragen, sondern ich platziere hier meins. So. Mhm. Das finde ich schwierig. So, gerade.
Ja, das ist ja aber auch, also ich weiß nicht, ist das ein Trend? Nee, ich kann gar nicht sagen, dass das ein Trend ist. Das ist ja die allgemeine Wahrnehmung mittlerweile. Also das wird bei denen ja genauso gewesen sein, diesen beiden Menschen und dem Einzelnen. Er ist in seinem eigenen Ich. Ne? Und ich möchte in meinem Ich nicht weiter gestört werden. Und wenn da jemand mich anspricht, dann reagiere ich nicht drauf. Also ist es nicht unter Umständen auch wichtig, sich darüber auszutauschen und zu fragen, ob das so eventuell ein gutes Miteinander ist, ein wertschätzendes Miteinander ist, zu sagen, ich bleibe hier bei mir und du bleibst bei dir, lass mich in Ruhe. Einfach auch, um zu wissen, da sind wir wieder bei vegan oder vegetarisch oder Fleisch. Also es gibt nicht nur nach meinem Dafürden das eine und das andere, sondern es sind ja diese Wege, die dazwischen liegen, die man miteinander.
Ja, absolut. Und ich finde es ja gut, dass so etwas wie Peter auch gibt. Ne? Aber was ich nicht gut finde, ist tatsächlich immer davon auszugehen, dass das, was man selber macht und fordert, ja, auch für alle anderen exakt gelten muss. So. Genau. Und da komme ich an meine Grenzen und ich sage, es ist doch völlig fein, wenn jemand für sich beschließt, oh, ich muss ein bisschen fokussiert sein. Also da gibt es ja noch extrem viele Farben dazwischen, zwischen ich ignoriere und ich unterbreche mein Gespräch. Also es gibt ja noch zahlreiche Handlungsmöglichkeiten, was man machen kann, um zu signalisieren, ich habe dich gesehen, ja, aber ich habe hier gerade irgendwie ein Gespräch, was ich nicht unterbrechen möchte. So, und dieses, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass dieses Fokussieren auf Work-Life-Balance, ja, auf Bedürfnisse und so weiter und so fort, führt meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung eher dazu, dass wir uns noch weiter voneinander entfernen, weil wir noch mehr bei unseren Bedürfnissen sind. Ich finde es, also nicht falsch verstehen, ich finde es gut, wenn jeder so seine Bedürfnisse im Blick hat, finde ich völlig fein. Aber in einem Kontext, wo Menschen zusammenkommen, ist es, glaube ich, relativ clever zu gucken, ist mein Bedürfnis tragfähig für die Gemeinschaft, ja oder nein? Und muss ich vielleicht Gemeinschaft first setzen?
Wenn wir das hätten, wäre es ja cool.
Das setzt, also das kommt natürlich von jemand, der 5 Geschwister hat, wohlwissend. da geht das natürlich nicht anders. Keine Frage. Aber ja, am Ende, wenn jeder auf seine Bedürfnisse achtet, ja, also dann finde ich es schwierig, mit dieser Diversität tatsächlich gut umzugehen. Und meine Erfahrung ist, oder das, was ich beobachte, es geht gerade in eine andere Richtung. Wir entfernen uns eher, anstatt wir uns da annähern.
Das ist ja unser gemeinsamer, diese Essenz unserer Gespräche ja sehr häufig, dass wir genau darüber ja andauernd immer wieder stolpern. Und immer wieder sagen, wie können wir da unter Umständen darauf reagieren, um die Menschen da draußen zu sensibilisieren und eben das Miteinander hinzukriegen. Ne? Zu sagen, wann ist etwas Gesellschaftskonsens und wann ist es nicht? Also was muss ich tun, um tatsächlich Akzeptanz meinem Verhalten da draußen zu bekommen? Aber dazu muss ich auch wissen, dass ich unter Umständen mit meinem Verhalten nicht eine Akzeptanz erreiche. Und ist mir das Wurst oder ist mir das nicht Wurst? Ja? Und da sind wir bei Wertschätzen miteinander umgehen. Aber ich sage ja nicht, dass mein Verhalten das Grundrichtige ist, um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall. Ja, aber ich bin also, ja auch bereit zu sagen, ich höre mir das an und rede drüber, um andere Wege mitzufinden, damit wir miteinander, egal ob alt, mittelalt, jung, ganz jung, zurechtkommen.
Naja, und am Ende muss man auch gucken, trägt mein eigenes Bedürfnis zum Ziel dieser Gesellschaft, in der ich jetzt gerade bin, tatsächlich bei? Also wenn ich in einem Unternehmenskontext bin, ja, da gibt es natürlich ein paar Aufgaben zu erledigen. So, da gibt es einfach ein paar Ziele zu erreichen. Das muss man ganz klar so sagen. Und natürlich kann es, also ist es ja natürlich auch so, dass wir hatten im Vorgespräch ja auch so ein bisschen das Thema Disziplin. Ne? Also wenn ich etwas erreichen möchte, dann muss ich bestimmte Dinge tun und vielleicht auch auf bestimmte Dinge verzichten. Ja, aber auch hier, wer hat denn welches Ziel im Unternehmen? Also es kann ja sein, dass Ältere vielleicht eher noch das Ziel haben, erfolgreich zu sein, ja, vielleicht eine Konzernkarriere zu machen oder als Unternehmer erfolgreich sein. Und dass vielleicht Jüngere sagen, ehrlich gesagt, möchte ich einfach nur einen Job haben, wo ich irgendwie Sinn drin sehe und gerne auch halbtags, weil mir ist meine Freizeit einfach wichtiger. So, da haben wir ja schon 2 Grundpositionen, die komplett unterschiedlich auch in der Herangehensweise sind einfach, ne?
Also ich habe, ja, na klar, also die jungen Leute oder die in Unternehmen reinkommen, auch die Jungen, da mal zu bleiben, sind ja auch Menschen, die unter Umständen sagen, ich möchte auch Karriere machen, unbedingt, aber sie machen Karriere auf ihrer eigenen Denkstruktur, um in ihrer eigenen Blase zu sein. Und das, was drumherum passiert, eben die Berücksichtigung nicht findet, um zu begreifen, dass das letztendlich ja ein großes Rad ist, in dem eins in andere greift, sondern eben die Empfindung haben, dass sie selber das Rad sind, das den richtigen Weg dabei geht, ohne zu erfahren und zu berücksichtigen, dass das oftmals dann nicht funktioniert. Und dann gibt es noch diejenigen, die natürlich den Work-Life-Balance haben wollen und da bin ich auch komplett bei ihnen. Aber ich glaube, das sitzt zwischen jemand, der aus dieser Babyboomer-Zeit kommt und eine Karriere vor der Nase gehabt hat. Und es gibt ja auch noch welche danach, sind ja nicht mehr die Babyboomer-Zeit. Und die oftmals heute ihre Karriere verfolgen, liegen große Unterschiede in dem Werdegang des Großwertens.
Das weiß ich. Ja, das kann sein. Aber ich würde das nicht unterschreiben, dass das dieses Karriere-Ding, was Sie gerade geschildert haben, ein Thema der jüngeren Generation ist, sondern gerade jetzt die jetzigen Führungskräfte, ja, erlebe ich nicht selten, dass die Führungskraft sind aufgrund einer eigenen Agenda, die überhaupt nichts mit dem Unternehmenskontext zu tun hat, sondern dass man einfach nur sagen kann, hier, ich habe das mal gemacht, ja, die teilweise dafür stehen, dass sie gute Entscheidungen treffen, aber tatsächlich sie gar nicht treffen, ja, sondern dass, wenn man dann mal ein bisschen tiefer guckt, vielleicht sich auch mal mit Zahlen, Daten, Fakten beschäftigt, sieht, so richtig gute Entscheidungen hat er nicht getroffen oder sie, aber es wurde so dargestellt. Also ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen gucken, stimmt das tatsächlich auch? Ich glaube, da ist vieles von dem, was wir so glauben, ja, die fühlen sich immer verantwortlich, das ist nicht der Fall.
Also da bin ich auch komplett bei Ihnen. Das eine war für mich nur der Werdegang der jungen Leute, die da sind. Wir haben ja jetzt die große Herausforderung, so wie Sie es schon angesprochen haben, dass es ja auch schon eine ganze Menge Menschen gibt, die mit ihrer Art und Weise nicht mehr in der Art und Weise der, also das soll jetzt bitte nicht glorifiziert werden, um Gottes Willen, nicht der Babyboomer zu sagen, ich habe hier meine Performance, die ich so abliefere, sondern es sind ja auch die, die jetzt schon da stehen, Verantwortung übernommen haben, aber gar nicht mehr wissen, was es bedeutet, Führung zu übernehmen und in ihrer eigenen Blase drin stecken. Also die Ausrichtung auch oftmals an die Mitarbeiter. Also flache Hierarchien wird ja oftmals genommen, um zu sagen, okay, du musst keine Bange mehr haben von deinem Vorgesetzten und ich kann mich mit einbringen. Trotzdem wäre es ja aber gut, wenn ich weiß, wer welche Hierarchie inne hat, ohne dass ich deswegen devot durch die Gegend kriechen muss.
Darum geht es ja auch gar nicht um, dass es devot ist, sondern ich glaube, was Fakt ist, was wir brauchen, ist einen klaren Rahmen.
Das meine ich.
Ein klares Regelwerk, wo man weiß, okay, innerhalb dieses Rahmens, da kann man sich austoben, ne? Da kann man sich einbringen, da ist irgendwie ein gutes Miteinander tatsächlich möglich. Aber es muss bestimmte Regeln geben, die für alle gelten. Das glaube ich ganz sicher, dass man ein gemeinschaftliches Commitment haben muss, um einen Rahmen zu haben. Wie das aussieht, das ist ja völlig wurscht. Ja, also das Commitment kann ja auch sein, sowas wie arbeite, wo du willst, wann du willst, wie du willst. Das kann ja auch ein Commitment sein, zu sagen, okay, wir committen uns darauf, dass Ergebnisse bis Tag X da sind. So, also wäre ja eine Möglichkeit. Dann gibt es eine andere Möglichkeit zu sagen, okay, wir fangen pünktlich an, hören pünktlich auf, so, ne? Also völlig wurscht, aber es muss, glaube ich, ein gemeinschaftliches Commitment geben. Und solange das nicht gibt und nicht eingefordert wird, macht natürlich jeder, wie er möchte und jeder glaubt, er sei im Recht. Und er hat seine Definition von normal. Dann sagt der eine, ja, es ist doch normal, pünktlich zu kommen. Dann sagt der andere, nö, ist es nicht. Normal ist, dass ich hier so eine Gleitzeit für mich persönlich habe. Oder?
Ja, weil ich ja auch schon im Vorfeld nicht mehr es gelernt habe zu wissen. Also es ist mal alles so dünnes Eis, auf dem wir uns in unserer Argumentation bewegen. Also ich möchte da nie jemandem zu nahe treten. Das ist auch manchmal vielleicht ein bisschen platt gesagt, aber damit verdeutlicht es ist ja auch oftmals, wenn ich es nicht gelernt habe, pünktlich zu sein, dann ist für mich Unpünktlichkeit das Normale. Und dann komme ich irgendwo hin und wenn mir nicht dann gesagt wird, ab jetzt hier, wir müssen pünktlich arbeiten, weil wir haben bestimmte Abfolgen im Haus, da geht es nicht anders, dann bin ich damit natürlich überfordert, weil für mich das Normale ist, unpünktlich zu sein. Also da sind ja ganz viele Dinge, die wir nicht wissen, über die wir reden müssen und die im Betrieb auch klar dargestellt werden sollten. Aber wir kommen da an die nächste Grenze daran. Also die Aufgabenstellung, die ja viele Unternehmen mittlerweile haben, kriege ich auch jeden Tag, kriegen sie aber eigentlich genauso mit, ist, selbst wenn ich mein Mastermind versuche im Haus durchzusetzen und umzusetzen, womit wir leben wollen, was wir erreichen wollen, und ich Mitarbeiter habe, die mir sagen, nee, da komme ich aber nicht so ganz mit und ich möchte das nicht, dann habe ich unter Umständen die Befürchtung, dass wenn ich das durchsetzen möchte, nach der Vorstellung wertschätzend wie auch immer, sie aber damit nicht einverstanden sind, sie gehen, ich finde keinen mehr, der nachkommt. Also auf was habe ich die Möglichkeit, an Mitarbeitern zuzugreifen? Das habe ich jetzt gerade wieder in einem Gespräch gehabt mit verschiedenen Unternehmern zusammen, die auch überlegt hatten, was können wir tun? Aber letztendlich war nachher die Aussage, ein hilfloses mit den Schultern zucken. Ja, wir bräuchten eigentlich Leute, die in eine andere Richtung mit uns denken, aber wir finden sie nicht. Das finde ich ist auch immer so eine riesengroße Herausforderung, wie geht es denen um, die da sind.
Also auch da ist jetzt vor 3 Tagen, glaube ich, eine schöne Studie rausgekommen von Skilltree, die ganz klar sagt, also die hat sich mit Fachkräftemangeln beschäftigt, aber ich finde, es trifft genau dasselbe von dem, was Sie gerade sagen. Ja, also die Engpässe auf dem Arbeitsmarkt nehmen ja zu. So, die Situation haben wir. Was aber für uns total spannend ist an dem Punkt, dass, Entschuldigung, Chef und Verantwortliche gar nicht wissen zu einem extrem hohen Prozentsatz, welche Skills ihre Mitarbeiter tatsächlich haben. Und zwar die Mitarbeiter, die sie haben. Das fand ich tatsächlich sehr bezeichnend und auch erschreckend. Ja, also die HR-Abteilung rotiert, ja, und macht irgendwie, schießt richtig Geld in die Luft, um Leute neu zu akquirieren, neue Inspiration auch einzukaufen, ja, den rollen den roten Teppich aus, sage ich mal, für neue Bewerber. Und dabei haben wir extrem viel Kompetenzbereich bereits im Unternehmen. Sie wird nur nachweislich nicht wahrgenommen. Und ich glaube, das finde ich, das könnte auch ein Teil einer Lösungsidee auch sein, zu sagen, so, brauche ich denn immer, also klar, für bestimmte Themen brauche ich vielleicht auch, macht Sinn, einfach Input von außen zu holen, aber muss ich den kompletten Input von außen holen oder kann ich nicht mit dem auch arbeiten, was wir haben? Also können nicht alle zusammen an einem Thema auch mitwirken? Und dass ich erstmal überhaupt erfasse, welche Skills hat denn jeder? Ja, und die wissen auch teilweise gar nicht, was die Mitarbeiter vorher gemacht haben. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, was einfach mal übersehen wird.
Von welchen Unternehmen reden wir da? Mitarbeiterstruktur wie viel?
Unterschiedlichste Unternehmen der Industrie in Deutschland und Österreich. Mehr weiß ich dafür noch nicht, weil die komplette Studie...
Aber da sind wir bei der Aussage Industrie. Da sind wir nicht, also das, was Sie da gerade ausführen...
Das macht ja nichts. Ich glaube, dass die haben hier den Durchschnitt Industrie gemacht. Ich glaube aber, bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn die das jetzt rausbringen, dass man sehen wird, dass es sich überträgt. Also ich glaube nicht, dass das jetzt in anderen Bereichen komplett unterschiedlich ist. Kann ich mir schwer vorstellen.
Also da komme ich mal von der anderen Seite und rede mal von den kleinen handwerklichen Betrieben. Nicht von den großen mittelständischen Betrieben, sondern von den kleinen Betrieben. Und ich habe da ein besonderes Unternehmen vor Augen, von dem ich weiß, dass die ganz intensiv auf ihre Mitarbeiter eingehen und die Mitarbeiter sich selber auch noch tatsächlich in ihren jeweiligen Stärken unterstützen können und Schwächen an andere Mitarbeiter übergeben können, die selber das als Stärke empfinden.
Aber da haben wir natürlich eine Mitarbeitergröße bis zu 10 Leute.
Ne? Genau. Das macht ungefähr 86% unserer Unternehmen aus. In der Größenordnung.
Absolut, aber da haben wir ja kein mittleres Management mehr oder ähnliches. Nee. Das ist ja...
Genau. Also das sind auch völlig unterschiedliche Welten. Ja, also zwischen den Unternehmen in der Größenordnung, die größer angesiedelt sind und denen, die kleiner angesiedelt sind oder klein angesiedelt sind. Weil da sind ja oftmals auch die, nehmen wir mal die Handwerksbetriebe, wie große Probleme haben die, Mitarbeiter zu finden, die sich in diese Dinge mit einfügen können wollen. Also wo kommen die her? Wer ist bereit, das zu tun? Das ist ja auch immer wieder diese Aussage, einer geht in Rente, ich muss mindestens zwei dafür einstellen, die ich aber gar nicht finde. Nun habe ich aber neulich gerade wieder ganz interessant gehört, aufgrund der gegebenen Situation, da bin ich mal gespannt, was wir uns diesbezüglich so in einem Jahr oder sowas unterhalten dürfen, dass ja... Wenn die Wirtschaft sich so weiter bewegt, wie sie es im Moment tut, und da gibt es ja große Unternehmen, die uns voraussagen werden, dass wir in eine Rezession hineinlatschen, wir genügend Menschen haben, die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen werden. Frage ist, braucht der Arbeitsmarkt sie dann noch oder nicht? Also das sind nach vorne Spekulationen, auf die wir nicht richtig eingehen können, aber ich bin mal sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt, weil sich dann ja unter Umständen eine ganze Menge hochengagierte und fachlich qualifizierte Menschen dann auf einmal wieder auf dem Markt tummeln. Ne?
Naja, aber jetzt passiert natürlich höchstwahrscheinlich, das prognostiziere ich mal, etwas, was uns immer und immer und immer und immer wieder vor die Füße fällt, bei uns in Deutschland, ja, unternehmerisch gesehen, dass wir immer nur von 12 bis Portemonnaie denken. So, das heißt, die Mitarbeiter fluten jetzt wahrscheinlich den Markt. Ja, Fachkräfte kommen auf den Markt, das kann man, glaube ich, so sagen, sofern sie nicht abwandern. Ja, was tun Unternehmen jetzt, um diese Mitarbeiter für sich zu gewinnen und mit diesen Mitarbeitern etwas zu gestalten? So, das Unternehmen sagt so etwas wie, naja, jetzt kann ich es mir nicht leisten, also kommt das für mich nicht in Frage. Das ist total paradox. Ja, also ich habe jetzt so viele Unternehmen auch, die sagen, die wollen ein bisschen so ihren Sales wieder nach vorne bringen, klar, ne? Es steht ja jetzt irgendwie auch gerade an, schnell mal was abverkaufen. Das Erste, was sie machen, ist Marketingmaßnahmen einstampfen. Jetzt habe ich einen, der sagt, Mensch, ich habe Produkte, so alles so Solaranlagen und so weiter und so fort. Ne? So, wir können das Einsammeln von Interessenten können wir jetzt lassen, weil wir keine Geräte liefern können, weil uns Material fehlt. Das ist wirklich von 12 fürs Portemonnaie gedacht. Also das ist ja auch Quatsch. Also natürlich würden die Leute auch kaufen, auch wenn die Lieferung erst in einem halben, dreiviertel Jahr ist. Die müssen ja überall warten. Das ist doch klar. Und die Leute sind doch eher so gepolt, dass sie sagen, Mensch, ich habe Angst, gar nichts mehr zu kriegen, also kaufe ich jetzt, aber dann habe ich sicher. So. Aber diese logische Schrittweise, die gehen wir ja meistens gar nicht. Ja? Das heißt, wir sagen, okay, wir haben jetzt zwar Leute auf dem Markt, aber wir brauchen gerade keine, also lassen wir das Thema ruhen. Und wir suchen ja meist erst Mitarbeiter, wenn Not ist. Ist ja auch verrückt.
Ja. Ja? Das ist wohl wahr.
Also das ist dann zu spät einfach. So. Also wo ist das Engagement tatsächlich, dass man sagt, okay, man geht einfach schon mal 3 Schritte weiter. Man hält einen guten Kontakt mit dem Mitarbeitermarkt. So. Also es ist mir tatsächlich ein Rätsel, sehe ich leider sehr schlecht.
Auch ein Thema, über das wir uns sicherlich später noch unterhalten werden, um mal zu sehen, was da für Essenzen mal rausgekommen sind.
Ja, absolut, aber das ist absehbar. Das kann ich, da würde ich tatsächlich sogar ein schönes Essen mit Ihnen drauf verwetten. Ja, also wenn wir in einem Jahr, da setze ich eine Wette drauf, dass es genauso läuft, wie ich das jetzt sage, ja. Und wenn ich mich irre, worüber ich mich sehr, sehr freuen würde, dann würde ich Sie gerne zu einem sehr schönen Essen einladen.
Auf das dünne Eis gehe ich ja gar nicht mit.
Aber ich würde so gern mit Ihnen ins Rodetal.
Das können wir ja unabhängig davon machen.
Ja, ja. Ja, ja. Sehen Sie, so schlecht ist die Prognose. Ja.
Ja, ja. Ja, ja. Wir wollen aber nicht in die Schlechtigkeit der Prognosen gehen, die uns da unter Umständen erwarten werden, sondern wir wollen ein wenig weiter in diesem Thema schwelgen, das doch so viele Menschen interessiert.
Absolut.
Ich habe neulich mal gegoogelt den Begriff Disziplin. Ja, also bei Wikipedia. Ich habe einfach mal Disziplin eingegeben. Und da steht drin, Disziplin bezieht sich auf regelkonformes Verhalten. Zu regulieren, zu ordnen, zu kontrollieren und zu autorisieren. Es kann sich auch auf Bestrafung beziehen. Okay, alles klar. Jetzt wird es interessant.
Oh Gott, von wann ist der Eintrag?
Jetzt, aktuell.
Oh Gott.
Disziplin wird verwendet, um Gewohnheiten, Routine und automatische Mechanismen wie blinden Gehorsam zu schaffen. Also wenn viele in den Betrieben sagen, ich habe die Leute, die disziplinlos sind, die nicht nach vorne kommen, sich nicht orientieren können, nicht durchhalten, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich bei Wikipedia die Definition finde, dass Disziplin etwas bedeutet wie blinden Gehorsam.
Gott, ey, das ist ja furchtbar, dass wir sowas noch haben. Blinder Gehorsam.
Ist krass, oder?
Mensch, das schaffen noch nicht mal meine Hunde.
Umgekehrt habe ich aber auch gefunden, disziplinierten Menschen fällt es leichter, Zeit in Dinge zu stecken, die sich zwar lohnen, die aber unmittelbar keine große Freude bereiten. Sie wissen, dass es nötig ist, um ihr Ziel zu erreichen. Dadurch können sie auch längere Durststrecken eher verkraften als Menschen, die weniger diszipliniert sind.
Also ich glaube, wir haben ja ein sehr spannendes Phänomen, wo ich mal als Mutter gerne was zu sagen wollen würde.
Ja.
Also wir haben ja häufig, und das werden Sie ja auch kennen, Sie kommen ja um andere Eltern auch nicht drum herum, ja? Wir haben ja häufig so, ach das, ich sage jetzt mal übertrieben, das Lottchen kann machen, worauf sie Lust hat. So, und dann sieht man Lottchen, wie es irgendwie in der Ecke vergammelt. Ja, wo ich dann sage, okay, Motivation folgt ja auch Aktion. So, das darf man, das ist ja ein Grundgesetz. Ja, also man kann ja nicht davon ausgehen, dass Motivation intrinsisch immer aus dem Nichts herauskommt. So, dass oftmals auch bei vielen, vielen Dingen, nicht bei allen, aber bei vielen Dingen ist es so, sobald ich anfange, etwas zu tun, folgt die Motivation. Ja, so. Und ich glaube, das muss tatsächlich eine gute Mischung sein zwischen, so, du kannst jetzt mal Langeweile aushalten, du musst jetzt mal nichts machen und kannst mal gucken, was intrinsisch bei dir jetzt passiert, ja, und zu Dingen einfach, pass mal auf, zieh's doch einfach mal durch.
So. Ja, genau.
Setz dich doch mal hin und zieh's doch einfach mal durch und guck doch mal, was dann passiert. So, diese gesunde Mischung, da wurde sich jetzt irgendwie in letzter Zeit sehr schwer mitgetan, finde ich. Und ich glaube, das tut nicht unbedingt gut. Weil dieses, ich warte nur auf etwas, ich sag mal jetzt böse, ich liege jetzt auf meinem Sofa und warte, bis der König der Motivation heruntergeschossen kommt und sagt so, ich erhelle dich jetzt, ab sofort bist du da und dafür prädestiniert, das passiert ja in der Regel nicht. Ja, also Motivation.
Wir müssen auf bestimmte Dinge einfach zu reagieren, sie zu tun.
Und ist ja auch was Schönes, darf man ja auch nicht vergessen. Es hat ja nicht Disziplin. Und da haben Sie ja gut vorgelesen, ne? Das klingt natürlich extrem, also veraltet. Ich drücke mich mal so aus.
Ja, ich habe auch gedacht, das wäre vielleicht ein Begriff gewesen, der schon uralt ist. Aber das spiegelt in meinen Augen natürlich auch ganz vieles, ne? Also wenn ich mich diszipliniert an etwas heranbegebe, Entschuldigung, bedeutet das unter Umständen auch gleichzeitig, dass ich einen blinden Gehorsam habe. Ich laufe einfach nur noch hinterher und bin nicht mehr in meinem Work-Life-Balance drin. Ich muss mich nochmal räuspern.
Also mit diesem blinden Gehorsam und Disziplin, das kriege ich nicht so richtig zusammen, muss ich gestehen.
Also ich finde gerade dieses Durchhalten, also vielleicht schmeiße ich mal so einen ketzerischen Gedanken mit rein. Es gab ja eine Zeit, in der wir sowas wie den Wehrdienst hatten. Und wir hatten dann auch für diejenigen, die diesen Wehrdienst nicht gemacht hatten, ja dann den Zivildienst, der abzuleisten war.
Ja.
Das bedeutete natürlich, dass die Menschen auch ganz viel mit anderen Menschen zusammenkamen und sie nicht immer nur das tun konnten, was sie wollten, sondern eben auch durchhalten mussten. Wenn es beim Zivildienst war, musste man unter Umständen auch rechtzeitig und richtig im Krankenhaus sein oder bei anderen hilfsbedürftigen Menschen, um ihnen sie zu unterstützen. Und wenn ich bei der Bundeswehr war, dann musste ich eben da auch einfach mal mit Gehorsam einfach weiterkommen. Das hat ganz, ganz viele Vorteile gehabt. Es wird ja nicht umsonst wieder drüber gesprochen, wenn man sowas wie ein soziales Jahr wieder einführt, damit die Menschen einfach mal auch auf diese Dinge wieder mit aufmerksam werden. Und was ich, glaube ich, auch ganz wichtig empfinde, ist, dass wir nicht immer nur davon ausgehen können, dass alles im Leben noch mehr optimiert wird, also noch mehr Zeit eingespart wird, noch enger ist und noch eher es losgeht, um sein großes Geld zu verdienen oder sein eigenes Leben loszulegen, sondern dass es eben auch etwas mit Zeit zu tun hat, Mensch zu werden und an anderen Menschen, mit anderen Menschen mitzureifen. Und dazu gehört es eben unter Umständen auch einfach mal Dinge zu tun, die nicht nur Spaß machen und sie auch durchzuhalten. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, der uns nach vorne bringen könnte, wenn wir sowas wie ein soziales Jahr hätten, bei denen die Menschen auch die Zeit haben, Mensch zu werden. Wahrscheinlich kriege ich unter Umständen von ganz vielen gleich gesagt, oh blöd, wie ist das denn? Also nichtsdestotrotz ist das meine ureigene Meinung, das wäre sicherlich nicht das Verkehrteste. Damit hätten wir auch viele Dinge nach vorne in der Fürsorge miteinander und das Umgehen miteinander.
Ich glaube schon. Also ist auch meine eigene Erfahrung. Also ich habe ja lange Zeit auch Konzepte für die Altenpflege entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob Sie es überhaupt wissen. Nee. Ja, und habe in der Zeit auch mich ehrenamtlich in den Altenheimen beteiligt. Also sowas wie zum Beispiel Keksbacken mit älteren Menschen und habe dann immer mein Kind mit hingenommen, die dann irgendwie Teig ausgerollt hat und gemacht und getan hat. Das hat mir unheimlich viel gebracht, muss ich sagen. Also dieses nochmal ein Verständnis zu bekommen für einen Lebensbereich, der mich ansonsten null berührt. Ja, also das auch dieses Weiterdenken an andere. Ich finde es gar keine eigene abwegige Idee. Und ich glaube halt, wenn wir als, und da wiederhole ich mich wahrscheinlich wie eine Schallplatte, aber ich glaube, wenn wir als Gesellschaft sowohl menschlich als auch wirtschaftlich weiter gut vorankommen müssen, dann müssen wir eine gute Balance zwischen Bedürfnis und Bedarf. Das muss eine gute Waage bekommen, ja? Also mit Bedarf meine ich, was brauchen wir als Gesellschaft, als Unternehmen und das eigene Bedürfnis. Also momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, es geht immer so entweder oder, ne? Also ja, ich sage jetzt mal so, entweder Wehrpflicht, alle laufen wieder rund, ja? Oder wir bauen jetzt was weiß ich, sämtliche Toiletten um, ne? So, damit jeder mit seinem Bedürfnis, ne, und jeder muss dann so und so angesprochen werden und jeder muss sich jetzt mit Pronomen vorstellen. So, wir haben so diese zwei Extreme, ja, wo ich dann denke, na, vielleicht wäre es gut, wenn wir einen Schritt aufeinander zugehen. So, dass auf der einen Seite Mensch sein in einem gesellschaftlichen Kontext, der an alle denkt. So.
Da komme ich jetzt mal noch mit etwas, was so ein bisschen antriggert.
Oha, jetzt habe ich was gesagt. Ich überlege, was war es? Was war es? War es die Pronomen? War es die Toiletten?
etwas durch Anstrengungen, Verzicht und Durchhaltevermögen Erreichtes hat einen hohen Stellenwert. Also wenn ich etwas erreichen möchte und muss dafür verzichten und fahre nicht am Wochenende zu irgendeiner schönen Party, sondern ich bleibe zu Hause, weil ich was lernen will oder weil ich was bauen will oder umsetzen möchte. Und wenn ich das auch dann tue, wenn mir kalt ist unter Umständen oder wenn es nass ist oder sowas, wenn ich das fertiggestellt habe, das sehen wir ja auch immer wieder in unseren Medienträgern, wenn solche Dinge dann da gemacht werden. Ne? Also ich sage nochmal sowas wie Hagebaumarkt oder sowas, ja, hippie, hippie, yay, ne? Also bau da ein Haus und sei stolz. Das heißt also, ich habe es durch Verzicht und durch Leistung erreicht. Das hat einen hohen Stellenwert. Währenddessen, wenn ich Dinge ohne eine Anstrengung bekomme und auf sie zugreifen kann, hat es keinen wirklichen Stellenwert, weil ich nicht weiß, wie es erreicht worden ist. Und ich glaube, wir leben genau in dieser Zeit, in der ganz, ganz viele Dinge einfach durch vorherige Menschen erreicht worden ist und das von anderen im Moment einfach in einem sehr hohen Maße als selbstverständlich angesehen wird. Also wir leben in einem extremen Überfluss von ganz vielen Dingen und haben dann natürlich auch die Chance, uns über Dinge Gedanken zu machen, über die wir uns vorher keine Chance gehabt hätten, Gedanken zu machen. Das ist ja auch ein großes Prä, ne? Gar keine Frage. Aber hier fehlt für mich auch wieder das Mittelmaß. Also wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass das, was wir gerade erleben durften und noch erleben dürfen, dieser Wohlstand, den wir in vielen Bereichen haben, auch irgendwie sehr hart erarbeitet worden ist, auch Bildung. Ne? Also wenn ich mir überlege, es gab Zeiten, in denen musste man eine Prüfung machen, um zu wissen, ob ich überhaupt fähig bin, das Abitur anzustreben. Das sind ja alles Dinge, die angepasst worden sind auf andere Ebenen hinein. So, das ist also in diesen Anforderungen, jetzt können Sie mich auch wieder hauen, wenn ich sowas sage, aber trotzdem doch etwas ausmachte, dass es eine Leistung bringen muss, um das zu erreichen, was ich da erreichen wollte. Das wird mir ja mittlerweile von ganz vielen Dingen zugetragen. Also als Beispiel, es kommt ein Mensch aus Somalia, der hierher kommt und sagt, ich möchte hier was lernen. Und wie schnell lernen die, weil die zu Hause nicht in die Schule gehen dürfen und freuen sich, dass sie hier zur Schule gehen dürfen, Bildung genießen dürfen. Und währenddessen wir bei unseren Kindern, wenn die zur Schule gehen, die Tante oder Onkel sagt, oh, musst du morgen wieder zur Schule gehen, du armes Kind? Also da wird nicht gesagt, hurra, du darfst, sondern es wird ja schon in der Grundaussage gesagt, oh Gott, du musst zur Schule gehen. Da treffen zwei Welten aufeinander, bei denen ich gerne mal die Hände über dem Kopf zusammenschlage.
Da haben Sie vollkommen recht. Nur jetzt ist die Frage, zwei unterschiedliche Lebenswelten, weil der eine kriegt, musste sich etwas nicht erarbeiten, der andere musste sich etwas erarbeiten. Somit ist eine unterschiedliche Wertschätzung von einem und demselben, ja, Ding vielleicht. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn da zusammen?
Ja.
Was ist jetzt das Richtige? Was ist das Falsche? Und ist es einfach okay, dass jeder da eine unterschiedliche Wertschätzung hat? Ist es okay, in einem Kontext zu sagen, pass auf, deine Wertschätzung liegt auf XYZ und deins halt auf anderen Sachen? So, geht das? Das ist ja die Grundfrage, weil Sie können ja niemandem, der sich was hart erarbeitet hat, sagen, du, das hat keinen Wert mehr. Sie können aber genauso wenig jemandem sagen, der sich etwas nicht hart erarbeitet hat, du, das hat richtig viel Wert. Das ist so ein bisschen wie meine Eltern, die früher gesagt haben, Mensch, ich musste 14 Kilometer zu Fuß zur Schule gehen. So, jeden Morgen bei Wind und Wetter. So, da kann ich mich noch dran erinnern, ja? Wo ich dann denke, ja, das ist ganz toll, dass du mir diese Geschichte erzählst. Trotzdem fahre ich mit dem Rad 2 Minuten, ja? Es berührt mich nicht, weil es mich nicht betrifft. So, es hat keinen, also ich höre mir das an, ja, und ich kann das auch nachvollziehen, ja, und ich habe da auch Respekt vor, ja, aber es betrifft auch überhaupt nicht meinen Lebensraum. Null. Das heißt, die Wertschätzung
wieder,
für...
Das ist ja wieder ganz interessant, weil in abgeschmälerter Form mache ich das auch so. Also ich muss nicht unbedingt unser Kind die 2 Kilometer zur Schule fahren. Sondern es kann doch einfach mal mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen.
Na ja, klar.
Ne? Also könnte auch sagen, nee, habe ich früher übrigens auch gemacht. Ne? Ich bin viel zu Fuß gelaufen, bin auch viel mit dem Fahrrad gefahren. Ja, es gab übrigens auch noch Zeiten, in denen ich zur Schule geritten bin. Also das hatte ich auch den großen Vorzug.
Das gibt es bei uns auch einen Schüler. Da kommt die Mutter immer mit 2 Pferden. Einer sitzt da und der reitet zur Schule. Das finde ich grandios.
Ja, sowas finde ich auch grandios. Toll, dass es das noch gibt. Zu meiner Zeit war das noch möglich, ohne dass da irgendwie das ein großes Aufsehen erregte. Also das zählt für mich mit da rein. Einfach zu sagen, okay, dann regnet es halt, dann wirst du halt nass. Hast ja einen Anorak an. Muss halt mal durch. Das ist dann unangenehm. Aber man muss auch mal unangenehme Dinge durchleben, um dann auch später sagen zu können, okay, ist halt so. Jetzt gehe ich mal raus, ist nass. Nee, ich drehe nicht um und sage, ich nehme die Schaufel nicht in der Hand. Und lieber Arbeitgeber, das ist jetzt unangenehm, deswegen gehe ich weg. Sondern eben auch einfach mal durchzugehen. Weil das zum normalen Leben dazugehört, bestimmte Dinge einfach durchstehen zu können. Da kann ich natürlich sagen, okay, das war bei mir früher auch so. Musst du nicht mehr machen. Das ist meine eigene Lebenswelt. Mich interessiert der Rest nicht, weil bin ich ja schneller hin, bin ich ja schneller zurück. Aber Frage, ist es nicht auch eine gewisse Verantwortung, die wir für die nachfolgenden Generationen haben, sich auf diese Dinge vorzubereiten, oder wollen wir ihnen alles abnehmen?
Da habe ich viel drüber nachgedacht. Also zum einen, was nützt es, wenn ich Geschichten aus meiner Lebenswelt sage, die überhaupt nicht mehr relevant sind für ihre Lebenswelt? Da würde ich jetzt sagen, bin ich als Elternteil in der Lage, in ihre Lebenswelt Welt hineinzugehen und da zu gucken, kann ich dich unterstützen, bestimmte Dinge zu überwinden, sie doch zu tun? Ja, ich glaube, das ist so ein wichtiger Schritt, in die Lebenswelt meines Kindes mit reinzugehen. Und auf der anderen Seite, ich bin da sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich, ja, bestimmte Dinge, da müssen sie einfach durch, so fertig. Ne? Auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, gerade was so Kommunikation und Umgang miteinander ist. Ne? Also wir pflegen einen sehr freundlichen, höflichen, konstruktiven Umgang, auch im Zuge von Streitgesprächen oder Konfliktgesprächen. Ja. Und ich finde es einfach wichtig, dass mein Kind später sagen kann, ich bin nicht mehr bereit, so wie ihr hier Konflikte austragt, das mitzutragen. Da zum Beispiel finde ich es gut, dass sie nicht bestimmte Hürden durchnehmen muss, sondern dass sie sagen kann, okay, nur weil es schon immer so gemacht wurde, heißt es nicht, dass es richtig ist, sondern es war da schon falsch und ich unterstütze das jetzt nicht. Ja, also da versuche ich so ein bisschen zu differenzieren. Auf der anderen Seite, wenn man einen Job macht und zu jedem Job gehören irgendwie, weiß ich, 100 Schritte und 20 davon machen keinen Spaß, ja, dann musst du durch. So.
Davon rede ich hier eher. Also genau. Gerade auch bei Konflikten miteinander austragen, ist auch ein sehr dünnes Eis, extrem dünnes Eis. Weil wenn ich mich in einem Gespräch mit jemandem auf unterschiedlicher Ebene befinde und ich meine Art zu formulieren und reden unter Umständen auf eine Welt stößt, die derartige Kommunikation gar nicht kennt, sondern die eben ganz anders ist, ist das für ihn noch lange nicht. Also für mich ist die Formulierung unter Umständen sehr erschreckend, währenddessen auf der anderen Seite sie gar nicht erschreckend ist, weil sie beim Tagesgeschäft ist. Also es gehört einfach dazu, in dieser Art und Weise miteinander Konflikte zu lösen.
Absolut.
Ist die Frage nachher, wo ist dann unter Umständen der Mittelweg, dahin zu kommen, zu sagen, also es gehört auch einfach mal dazu, unter Umständen so einen Buff-Buff ertragen zu müssen oder aber auch Sarkasmus, Zynismus in einer gewissen Art und Weise feinsinnig ertragen zu können, das ja manchmal wesentlich tiefer geht als so ein Buff-Buff-Ding. Ne? Also ich glaube, das ist auch extrem schwierig. Ich finde aber, wie Sie gesagt haben, wenn es 10 Punkte sind, dann sind es 10 Punkte oder 100 Punkte und 10 Punkte, wenn die sind, die mir nicht gefallen, das muss ich lernen zu durchleben. Ich glaube aber, dass wir da als Gesellschaft und als Eltern auch gefordert sind, diese Dinge oder als Unternehmer oder als Kollege oder als Abteilungsleiter oder wie auch immer, genau diese Dinge mit aufzufangen und dann den anderen, da bin ich wieder vom Anfang, abzuholen und zu versuchen, das miteinander zu lösen, aber nicht immer nur auszuweichen oder einen Buff-Buff zu machen. Also ich glaube, das sind so dieses Miteinander. Wie kann ich das gemeinsam mit jemandem erreichen? Aufmerksam zu sein, aufmerksam zu werden, den anderen wertschätzend darauf anzusprechen, zu fragen, was können wir tun?
Ich glaube, dieses Ding gemeinsam etwas tun, da bleiben wir beide auf jeden Fall dran. Ja, das finde ich sensationell gut. Und ich möchte auch noch mal aufrufen, weil es gibt natürlich Unternehmer, die machen genau das schon an verschiedenen Punkten. Vielleicht nicht flächendeckend, aber vielleicht projektbezogen oder thematisch bezogen. Da läuft schon richtig, richtig gut. Und ich würde mich freuen, wenn genau die sich bei uns melden und einfach mal sagen, hier, ich habe hier eine Geschichte. Ich habe nämlich etwas, was ich richtig gut umsetze, weil wir haben diesen Generationskonflikt bei uns auch gehabt und wir lösen das an diesem Punkt so. Die würde ich gerne hier in dem Podcast einladen und einmal interviewen, dass sie so ihre Geschichte erzählen. Also bitte einfach melden, ja, einfach bei uns auf die Seite gehen oder in Social Media einfach uns auf jedem Kanal anpingen. Wir sind überall erreichbar.
Das finde ich ist eine super Idee, die wir ja im Vorfeld besprochen haben, dass wir das so ansprechen. Aber ich möchte da auch noch etwas dazu sagen, weil ich glaube, dass es extrem wichtig ist und gut ist, dass wir nämlich da miteinander kommunizieren und dass uns austauschen und darauf hinweisen, weil Lösungen werden weder Frau Stapel noch ich in unseren Podcast-Sendungen haben. Aber wir wollen immer antriggern, die Möglichkeit zu haben, weiterzudenken, weiterzuspringen. Hätte ich jetzt was gesagt, das lasse ich jetzt aber mal, weil das gerade im Wahlkampf so häufig gefallen ist. Aber man gemeinsam auf diesem Weg nach vorne kommt. Also ich würde mich auch sehr freuen, wenn sich ein Unternehmen oder 12 oder wer auch immer melden, um dann gemeinsam hier miteinander zu reden. Nicht alle auf einmal, aber nacheinander.
Nacheinander arbeiten wir sie alle ab, genau. Und es waren ja schon ein paar spannende Unternehmer auch da, die sensationell guten Input gegeben haben. Darüber freuen wir uns sehr. Die können natürlich auch nochmal nachgehört werden, um einfach mal zu gucken, wie läuft sowas ab. Und ich denke, wir bleiben dabei. Ein lockeres Gespräch, ja, sich gegenseitig die Bälle zuschießen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir gut können und wo sich jeder Unternehmer eingeladen fühlen darf, da mit dabei zu sein.
Und wir werden übrigens auch weiterhin immer diese Tageserlebnisse, die wir so Gegenseitigkeit haben, immer wieder vortragen. Und da hatte ich auch so den Zuruf, wenn jemand so besondere Erlebnisse hat, kann er die unbedingt gerne mit einbringen, ja, damit wir daran auch uns wieder ausrichten können, wie wir miteinander besser kommunizieren können.
Perfekt. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen ein ganz, ganz schönes Wochenende. Wir nehmen nämlich an einem Freitag auf. Ja.
Ich wünsche Ihnen guten Hunger mit dem Feldkicker. Bin mal gespannt, was Sie dazu sagen werden im Genuss und Ihrer Familie.
Vielen, vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und ich glaube, jetzt muss ich mir was richtig Gutes für Sie überlegen, was ich Ihnen in die Post packe.
Ich bin gespannt.
Ja, seien Sie gespannt. Ich wünsche Ihnen was und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Regiolanda und der Stapelfuchs GmbH. Bis zum nächsten Mal.